Okay. Ich bin von der Computersicherheitsforschungsgruppe der Universität Cambridge und wir interessieren uns seit geraumer Zeit für Hardware-Eigenschaften, die für Computersicherheitsanwendungen entscheidend oder von kritischer Wichtigkeit sind. Und ich möchte heute etwas über Sicherheitsmikroprozessoren erzählen. Spezielle Mikroprozessoren, die dazu entwickelt wurden, dass bestimmte Dinge nicht mit diesen Prozessoren möglich sind. Insbesondere, dass in diesen Prozessoren Daten abgespeichert werden können, an die man, wenn man das Device physikalisch in der Hand hat, über längere Zeit nicht herankommen kann. Die Prozessoren in manchen Chipkartenanwendungen sind ein Beispiel dafür, allerdings ich werde auch auf andere Bauformen von Sicherheitsprozessoren eingehen, die nicht wie eine Karte aussehen, sondern wie eine kleine Metalldose oder es gibt dann inzwischen eine ganze Reihe von Bauformen, die zum Teil auch deutlich bessere Sicherheitseigenschaften haben. Diese Sicherheitsmikroprozessoren haben eine entscheidende Rolle in Sicherheitsanwendungen, insbesondere wenn kryptografische Verfahren eingesetzt werden, um übertragene Daten gegen Ausspähen und gegen Manipulation zu schützen. Denn jede Art von kryptografisches Protokoll, die Sicherheit dieses Protokolls, basiert im Ende darauf, dass die beiden Kommunikationsteilnehmer über irgendwelche geheimen Schlüsseldaten verfügen, über die der Abhörer nicht verfügt. Und diese geheimen Schlüsseldaten müssen irgendwie sicher gespeichert werden und sie müssen sicher verarbeitet werden, sodass niemand, dass ein potenzieller Angreifer, der ein Interesse hat, diesen Vorgang zu kompromittieren, darauf keinen Zugriff hat. Und in klassischen EDV-Anwendungen, wie man das vor 20 Jahren gemacht hat, da hatte man diese großen Computer und da hat man Wände rumgebaut und Wachhunde und Wachen und dicke Türen und so weiter rumgesetzt und da war das eigentlich kein großes Problem, kryptografische Keys sicher wegzusperren. Heute allerdings hat man neue Anwendungen, da gibt man diese ganze Hardware Leuten in die Hand, in Form von Chipkarten zum Beispiel, und die Rollen bei diesen Anwendungen sind plötzlich neu aufgeteilt. Der Besitzer einer Chipkarte ist nicht mehr der Besitzer der Daten, die auf dieser Chipkarte drauf sind. Klassisches Beispiel, bei einem PayTV Conditional Access System, Premiere Decoder, Sky TV Decoder und so weiter, möchte der PayTV-Betreiber mit der Karte über einen sicheren Kanal kommunizieren und möchte der Karte sagen, bestimmte Kanäle sind eingeschalten, sind ausgeschalten und nur wenn der Kunde bezahlt hat, darf die Karte den Decoder dabei unterstützen, das Programm zu entschlüsseln. Die Daten gehören also dem PayTV-Betreiber und die Daten gehören nicht dem Besitzer der Karte. Und der Besitzer der Karte kann mit der Karte in ein gut ausgerüstetes Elektroniklabor gehen und kann dort wochenlang an dieser Karte rumbasteln und soll immer noch nicht in der Lage sein, an diese Daten ranzukommen. Ein weiteres Beispiel sind Electronic Wallets oder Electronic Purses. In diesem Fall gibt man jedem einzelnen Bankkunden die komplette EDV einer kompletten Bankzweigstelle mit in die Hosentasche. Da ist auf manchen Systemen ein komplettes Konto- und Kontoverwaltungssoftware drauf. Und normalerweise muss jede Bank-EDV ganz sorgfältig dafür entwickelt werden, dass die Summe allen Geldes gleich bleibt. Immer wenn ich irgendwo abbuche, muss woanders wieder aufgebucht werden. Wenn jetzt allerdings der Bankkunde plötzlich die volle Kontrolle über die Hardware verfügt, dann kann der, wenn das nicht durch ein sehr sorgfältiges Systemdesign abgefangen wird, plötzlich digitales Geld erzeugen. Und deshalb ist gerade bei Electronic Wallets und Digital Cash eine sehr hohe Anforderung an manipulationssichere Prozessoren. Weitere Anwendungen sind, was man als Financial Transaction Terminals bezeichnet, Kreditkartenterminals. Dort sind in den Gehäusen geheime Schlüsseldaten abgespeichert für die Verschlüsselung der Übertragung der Kreditkartenautorisierung. Und meistens sind die ganzen Geräte manipulationssicher, das sind also Alarmanlagen drinnen, die Schlüssel werden gelöscht und damit werden die Geräte funktionsunfähig, wenn man die aufschraubt, die besseren jedenfalls. Der Sinn dabei ist, man möchte zum Beispiel Manipulationen vermeiden, wie das in der Vergangenheit aufgetreten ist, dass Leute die Software von diesen Kreditkartenterminals ändern und dass ein höherer Betrag zur Autorisierungszentrale gemeldet wird, als was angezeigt wird. und solche Sachen. Dann weiteres Einsatzfeld ist Softwarekopierschutz, die üblichen Dongles, die auf absehbare Zeit vermutlich auch durch Chipkarten ersetzt werden. Dann gibt es Anwendungen mit vorausbezahlten Karten. Das ist in etwa ähnlich den Electronic Purses. Das sind Anwendungen wie Telefonkarte. Dann gibt es Diebstahlsicherungssysteme, die Schutzcodes, die man in elektronische Autoradios eingeben muss, nach einem Batteriespannungsabfall. Und eine Reihe von weiteren Anwendungen, zum Beispiel wenn man irgendwelche geheimen Algorithmen hat, die man nicht rausrücken will, die man aber Leuten in die Hand geben möchte. Es gibt drei prinzipielle Ansätze, wie man solche Sicherheitsmikroprozessorsysteme baut. Der erste ist, was bei Chipkarten eingesetzt wird. Man baut alles auf einen einzelnen Chip, gießt den komplett in Epoxyharz ein und hofft dann, da man mit dem Chip nur noch über die Außenbeinchen kommunizieren kann, kommt da auch niemand mehr ran. Das sind üblicherweise Microcontroller mit einigen 100 Bytes RAM, einigen 1000 Bytes ROM und NVRAM, also Non-Volatile Memory. Die können sehr einfach hergestellt werden, haben aber auch eine sehr beschränkte Kapazität. Ein fundamentales Sicherheitsproblem ist, dass in diesen Geräten keine Energiequelle konstant vorhanden ist. Das heißt, die Daten werden erhalten, ohne dass irgendwelche Spannungen für Alarmmechanismen vorhanden sind. Und wie ich im Folgenden zeigen werde, gibt es eine ganze Palette von sehr leistungsfähigen Angriffstechniken gegen diese Systeme. Der nächste Ansatz sind dann sichere Verpackungen um Standardchips herum. Was man dabei in der Regel macht, ist, dass man geheime Daten nicht mehr in Non-Volatile Memory, wie zum Beispiel E-Quadrat-PROM, abspeichert, sondern in statischem RAM hält. In statischem RAM hat man die schöne Eigenschaft, dass die Daten weitgehend weg sind, sobald die Batterieversorgungsspannung auch verschwunden ist. Das heißt, die Daten werden nur so lange erhalten, solange ich eine Energieversorgung für Alarmmechanismen habe. Und damit kann ich wesentlich anspruchsvollere und empfindlichere Alarmmechanismen einbauen, und das ist eine ganze Sicherheitsstufe höher. Ich werde nachher einen kleinen Einblick geben in ein derartiges System, der Dallas Crypto Eye Button, der auf diesem Secure Packaging Prinzip funktioniert. Und die letzte Kategorie von Sicherheitsprozessoren, das ist, wenn man Anwendungen hat, bei denen der zu schützende Bereich so groß ist, dass er nicht mehr in irgendein kleines Gehäuse reinpasst und wo man sich auch nicht den Fertigungsaufwand machen will, dass man da irgendwelche so feinen Drahtumwicklungen und Alarmgittern und irgendwelche Polymerfolien, wo mit leitender Tinte irgendwelche Sensormuster aufgedruckt sind, so wenn man da mit dem Messer durchschneidet, dass sofort die Daten gelöscht werden. Wenn man um sowas rumkommen will, dann gibt es als Alternative sogenannte Busverschlüsselungssysteme. Dabei wird der Sicherheitsraum reduziert sich nur auf die CPU und alle Daten, die außerhalb der CPU vorhanden sind, sind verschlüsselt. Das heißt, man hat auf der CPU Verschlüsselungseinheiten sowohl im Daten- als auch im Adressbus enthalten, und wenn man einen PC, wo so ein System drinnen ist, zum Beispiel aufmacht und mit dem Logic Analyzer an den Bussen zuguckt, dann sieht man an den Bussen nur die ganze Zeit Zufallszahlen hin und her laufen und gewinnt keine Information, welche Software da ausgeführt wird, was die Software macht, wie irgendwelche die Daten von der Software aussehen. Da hat man natürlich jetzt einen Designkonflikt zwischen gute Kryptographie und hohe Geschwindigkeit, denn gute Kryptoalgorithmen verlangen eine hohe Anzahl von Iterationen, und das ist etwas, was man in modernen Bus-Interfaces eigentlich nicht so gerne hat. Außerdem muss man sich viel Gedanken machen, dass Informationen noch rauslecken, indem man nur die Programmausführung observiert, auch wenn der Adressbus verschlüsselt ist. Falls ich Zeit habe, werde ich noch kurz auf solche Sicherheitsprozessoren eingehen, wie zum Beispiel den DS5002 Microcontroller, der dieses Konzept einsetzt. Ich denke, Busverschlüsselungssysteme ist etwas, was wir in absehbarer Zeit, in den nächsten 10 Jahren, vermutlich auch im PC-Bereich sehen werden, als endgültige Kopierschutzlösung oder wesentlich anspruchsvollere Kopierschutzlösung für kommerzielle Software, wo also kommerzielle Software nur noch verschlüsselt verkauft wird. Die laden sie verschlüsselt von der Harddisk in ihren RAM und dann läuft ein Krypto-Protokoll zwischen einer Firmware im Prozessor und dem Softwarehersteller ab und der Prozessor bekommt eine Lizenz und mit dieser Lizenz kann der Prozessor den Code sehen. Allerdings jemand, der den PC aufschraubt und mit dem Motherboard alle anderen Chips beobachtet, kann die unverschlüsselte Software gar nicht mehr sehen. Warum ist Hardware-Sicherheit ein interessantes Forschungsgebiet? Nun, als Chipkarten auf den Massenmarkt kamen, so Anfang der 90er Jahre, haben einem die Vertreter der Herstellerfirmen auf Messen ganz stolz gesagt, ja, das ist absolut unknackbar, da können Sie mit millionenschwerem Testequipment rangehen und Sie bekommen immer noch nicht die Schlüssel raus und unsere Chipdesigner haben da ganz clevere Fallen eingebaut und da kommt niemand jemals rum. Allerdings ist dann nach relativ kurzer Zeit, im Prinzip seit Mitte, Ende 93 ging das in großem Stil los, laufend ein PTV-Zugriffskontrollsystem nach dem anderen geknackt worden und das sind zuerst kommerziell und später dann auch als Public-Domain-Software auf dem Internet Kartenemulatoren aufgetaucht. Und diese Emulatoren enthielten geheime Algorithmen und geheime Schlüsseldaten, die in den Chipkarten, in den offiziellen Chipkarten der Hersteller enthalten waren. Und dann ist natürlich die Frage, wie sind die Leute an diese Daten rangekommen? Und zuerst wurde behauptet, ja, da gab es irgendwelche unzuverlässigen Hersteller bei den Mitarbeitern. Allerdings stellte sich später heraus, dass es durchaus möglich ist, ohne jede Geheiminformation von den Herstellern an diese Daten ranzukommen. Die Situation im Bereich Pay-TV-Hacking ist, dass seit etwa 1993 praktisch jede Karte in Europa, später auch in den USA und inzwischen auch in vielen anderen Ländern, Lateinamerika, Asien, geknackt wurde. Als Kostenbeispiel, das veröffentlicht wurde, können wir Beweisstücke anführen, die in einem Gerichtsverfahren zwischen British Sky Broadcasting und Harry Christopher Carey, das ist einer der kommerziellen Hersteller von Piratenkarten in Großbritannien und Irland, vorgelegt wurde. Und der Herr Carey hat zum Beispiel für das Knacken der British Sky Broadcasting Series 10 Karte 105.000 US-Dollar an eine kanadische Reverse Engineering Firma gezahlt, die ihm dann innerhalb von etwa 6 Wochen, wenn ich es recht in Erinnerung habe, die B-Sky B10-Karte müsste das heißen. Das sind die verschiedenen Versionsnummern, die werden etwa alle 1,5 bis 2 Jahre ausgetauscht vom Hersteller. Und für etwa 10% dieser Kosten hat diese Firma den Siemens-Sicherheits-Microcontroller, der sich in dieser Karte befunden hat, ausgelesen. Es war allerdings zu diesem Zeitpunkt dem Hersteller dieses Chipkartensystems klar, dass normale Microcontroller mit relativ geringem Aufwand ausgelesen werden. Deshalb haben sie neben dem Chip ein ASIC mit mehreren tausend Gates implementiert und dieses ASIC hat eine geheime Kryptofunktion implementiert. Da hat man sich also nicht nur auf geheime Schlüssel, sondern auch auf geheime Algorithmen verlassen. Und dazu wurde es notwendig, dass die Piraten die Netzliste, das Schaltdiagramm dieses kompletten ASIC-Schaltkreises rekonstruiert haben. Und das ist eine recht arbeitsintensive Angelegenheit. Da macht man mehrere Quadratmeter große Fotos von der Chip-Oberfläche. Man guckt sich die Metallschichten an und dann geht man runter in die Epitaxialschichten und vergleicht das und kniet im Prinzip mehrere Monate auf irgendwelchen großen Fotos und verfolgt Linien und mal Schaltkreise danach. Das ist eigentlich, was das Ganze so teuer war. Wenn man das öfters macht, dann fängt man an, sich irgendwelche Bildverarbeitungssoftware zu basteln, um das zu automatisieren. Das weiß ich nicht, aber das ist eine relativ kleine Firma mit weniger als 1 Dutzend Mitarbeiter. Wir wissen von einem anderen Fall, dass das jemand in Deutschland alleine gemacht hat, über einen Zeitraum von etwa 3 Monaten. Also das war nicht diese kanadische Firma war nicht der einzige Angreifer. Die Karte wurde mehrfach von unterschiedlichen Seiten angegriffen. Es kamen auch aus unterschiedlichen Quellen dann Piratenprodukte. Das ist nur der einzige Fall, der bislang öffentlich dokumentiert wurde, weil das durch britische Gerichtsakten ging. Wenn man so ein Sicherheitssystem plant, dann muss man sich eine Risikoanalyse machen und abschätzen, was für Leute gibt es, die Motivation haben, dieses System zu kompromittieren. Und die klassische Einteilung von Leistungsfähigkeiten von Angreifern, das ist aus so einem älteren IBM-Paper, da hat man so Class 1 Attacker, ich denke, der Christian dürfte hier ein typisches Beispiel sein, clever Outsiders, die eventuell ganz schlau sind, aber im Prinzip über das System nur wissen, was aus öffentlicher Dokumentation bekannt ist, die Zugang zu mittelmäßig leistungsfähigen Equipment haben, also so Logic Analyzer oder so ist wahrscheinlich schon das höchste der Gefühle, und die in der Regel keine neuen Schwächen in das System einbauen, sondern nach existierenden Schwächen suchen, nach irgendwelchen Softwarefehlern, wo man irgendwo in Protokollen zum Beispiel bei Pay-TV-Karten, was lange Zeit sehr populär war, ist, dass man in diesem, ich habe von diesem ISO T gleich 0 Protokoll gehört, da wird ein 5-Byte-Header an die Karte geschickt und das letzte Byte in diesem Header ist die Angabe, wie lange die Daten sind, die man zurückhaben will. Und ein gängiger Softwarefehler, über den man einige Sachen anstellen konnte, war, dass man da einfach 255 reinschrieb und dann hat man 255 Bytes zurückbekommen. Dann hat man den kompletten RAM und Teile des EEPROMs auslesen können, weil einfach der Programmierer die Sicherheitsabfrage vergessen hat. Das Kommando war eigentlich nur dazu gedacht, die 8 Byte einer Kryptofunktion zurückzuliefern. Das sind also klassische Class 1 Attacker. Dann die Class 2 Attacker, das sind die Leute, die irgendwie involviert sind mit der Firma, die das hergestellt haben. Die also Software klauen können, die Zugang zu leistungsfähigen spezialisierten Equipment haben. Und die Class 3 Attacker, das sind Funded Organizations. Das kann sein die Mafia, das kann sein ein größere Halbleiterhersteller, das kann sein forensische Analyselabors von Polizei, von Geheimdiensten und so weiter, die in der Regel Spezialisten aus mehreren Bereichen haben, wo also ein Mikroelektroniker und ein Chemiker und ein Informatiker zusammenarbeiten, um so ein System sich über Monate hinweg gründlich zu analysieren, die auch genug Geld haben, nicht nur existierende Ausrüstung zu verwenden, sondern auch neue spezialisierte Ausrüstung, sich speziell für einen Angriff zu bauen. Die Grenzen verschwimmen inzwischen etwas. Gerade im Bereich Pay-TV Privacy haben einige Leute, einige Class-1-Attacker im Millionenbereich Profit gemacht und sind daher auch in der Lage, Techniken einzusetzen, die die Hersteller ursprünglich nur vermutet haben, dass sie einem Class-3-Attacker zur Verfügung stellen. Also es gibt inzwischen in Europa, ich denke, etwa ein halbes Dutzend Leute, die haben größenordnungsmäßig für 100.000 Mark oder mehr Halbleiter-Testausrüstung im Keller stehen und können da ausgesprochen leistungsfähige und spezialisierte Angriffe durchführen. Die Angriffe, die man auf so Sicherheitssysteme durchführen kann, lassen sich grob in 4 Bereiche einteilen. Was mit Chipkarten eher am wenigsten von den 4 zu tun hat, ist Hardware-Emulation. Zum Beispiel, wenn ich so einen PC habe, wo so ein Busverschlüsselungsprozessor drin ist, dass ich das RAM ersetze durch einen In-Circuit-Emulator für RAM, der dann bestimmte Testbytes an den Prozessor schickt. Das war eine Technik, die ich zum Beispiel eingesetzt habe, um diesen Dallas 5002 Mikrocontroller zu überlisten, wo man Teile des Systems ersetzt durch trojanisches RAM und dadurch andere Teile des Systems systematisch überlistet. Da war alles auf einem einzigen Chip untergebracht ist und man relativ wenig auf so einem Chip modifizieren kann. Im Nachhinein ist das für Chipkarten speziell jetzt weniger relevant. Die Hauptangriffstechnik für Chipkarten ist das sogenannte Microprobing. Man macht die Verpackung des Chips auf und geht dann mit mikroskopischer Ausrüstung an die Busleitungen des Prozessors ran und hört einfach auf den Daten- und Adressbusleitungen mit, wie die Daten aus dem Speicher ausgelesen werden und dann liegen im Prinzip fast alle Geheimnisse vor einem. Microprobing-Angriffe, das ist die Klasse der invasiven Angriffe, wenn das braucht mindestens einige Stunden, wenn nicht gar Tagen und Wochen Arbeitszeit. Man braucht in der Regel mindestens ein Dutzend Prozessoren dazu, denn man macht immer wieder mal einen kaputt. Man muss, wenn man da rumätzt, verschiedene Prozessparameter optimieren, wenn ich damit mit Lasern auf so eine Karte schieße, um die Passivierung zu entfernen. Wenn ich das zu hohe Intensität verwendet habe, dann muss ich das aufschreiben und beim nächsten Mal mache ich es dann richtig. Das sind Angriffe, die etwas gefährlich sind, wenn man nur ein einziges Exemplar von diesem Prozessor hat. Es sind aber sehr leistungsfähige Angriffe, denn es gibt derzeit praktisch keinen SmartCard Microcontroller, der einem systematischen, sorgfältig durchgeführten Microprobing-Angriff widersteht. Die nicht-invasiven Angriffe sind zwei Kategorien. Das Eavesdropping, da guckt man einfach passiv, beobachtet man den Chip von außen nicht nur als digitalen Kommunikationspartner, sondern man guckt sorgfältig alle Arten von elektromagnetischer Information, die man von außen bekommen kann, an. Das mit Abstand leistungsfähigste Verfahren in dem Bereich ist, dass man sich mit hochfrequenten Speicheroszilloskopen und AD-Wandlern den Stromverbrauch der Karte über einzelne Clockzyklen hinweg anguckt. Allerdings, man kann auch genau auf Protocol-Timings achten. Es gibt bei Chips, die mehr Pins haben als Smartcards, dann auch noch die Möglichkeit, dass wenn ein externer Port zum Beispiel nur durch einen einzelnen Transistor von einem internen Bus getrennt ist, dann gibt es da Leckströme durch. Das heißt, wenn man da anguckt, mit Millivolt-Auflösung sich die TTL-Pegel anguckt, dann scheint da plötzlich der unverschlüsselte interne Bus durch. Das sind also Beispiele für Eavesdropping-Angriffe, wo gute Kenntnisse in aller Analogelektronik ausgesprochen wichtig sind. Und dann gibt es Fault-Generation-Angriffe, wo man den Schaltkreis in irgendwelchen Umgebungsbedingungen betreibt, außerhalb der üblichen Spezifikationen, dadurch eine gezielte Fehlfunktion auslöst und versucht, Sicherheitsmechanismen mit Hilfe von diesen gezielten Fehlfunktionen zu überlisten. Werde ich auch noch ein paar Beispiele bringen. Zunächst mal beginnen wir mit dem Microprobing. Als ich angefangen habe, mich für den Folie kann man wegmachen hier. Als ich angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren, haben mir mehrere Ingenieure von sehr, sehr großen und namhaften Firmen versichert, dass die Daten sofort kaputt gehen, wenn ich da irgendwie die Oberfläche freilege, weil die EEPROMs so empfindlich sind. Dann habe ich das ausprobiert, habe mir ein bisschen rauchende Salpetersäure, das ist also mindestens 98% konzentrierte HNO3, besorgt, was man mühelos in irgendwelchen Unichemielabors oder mit gut Zureden sogar in der Apotheke bekommt. Und mit im Prinzip 30 Mark Ausrüstung, ein bisschen Pipette, Gummihandschuhe, eine Schutzbrille, die üblichen Schutzvorrichtungen, quasi am Küchentisch zu Hause die Chip-Oberfläche freigelegt. Der eine Ansatz, den man machen kann, ist, dass man, das ist die Rückseite von einem Kartenchip-Modul. Ich lasse das meiste vom Kartenplastik schneide ich weg und dann mit einem scharfen Messer entferne ich das PVC auf der Rückseite. Dann erscheint drunter die Rückseite dieses Chip-Modul-Einsatzes. Das ist schwarzes Epoxyharz, wie es bei den normalen Chips auch drauf ist. Und da tropfe ich mit einer Pipette ein bisschen Salpetersäure drauf, rauchende Salpetersäure, heizt das etwas mit einer Infrarotlampe an, so um die 60 Grad Celsius sollte das optimal haben, und warte, bis ich das etwas aufgelöst habe und wasche das in Aceton auf, wiederhole das ein paar Mal, bis die Chip-Oberfläche freigelegt ist. Wenn man das Ganze sorgfältig macht, dann bleiben sogar die Bonding Wires, das sind also feine Golddrähtchen, die, ja, man kann sie vage erkennen, hier ist einer zum Beispiel, hier ist einer, die von Bonding Pads auf der Chip-Oberfläche auf das Platinen-Layout, das sich unter diesem angelösten Epoxyharz befindet. Die bleiben dann sogar noch intakt. Also diese Karte hat über Monate hinweg mir noch erlaubt, in meinem Sky-Video-Kryptocoder Star Trek anzugucken. Da wurden also keineswegs irgendwelche kryptografischen Keys gelöscht oder so. Etwas professionellere Methode ist, man heizt die ganze Karte auf, biegt die, bricht das Chipmodul raus, schmeißt das ganze Chipmodul in Säure, rührt um, bis sich alles aufgelöst hat, heizt das Ganze auf etwa 60 Grad auf, rührt so lange um, gibt das dann in Aceton-Ultraschallbad. Anschließend gibt man das in Isopropyl-Lösung und in, anschließend in deionisiertes Wasser, um die Salze, die sich da abgelagert haben, auszulösen. Da gibt es inzwischen auch Literatur dazu, zum Beispiel von Friedrich Beck, Preparation Techniques for Fault Analysis in Integrated Semiconductors. Wenn man Zugriff zur Chip-Oberfläche hat und einen Standard-Microcontroller hat, diese 8051 Microcontroller, wie man sie in jeder Waschmaschine findet, oder die PIC-Microcontroller, die vorhin erwähnt wurden, dann reicht das im Prinzip schon aus, um die auszulesen, denn was die in der Regel haben, ist eine Security Fuse, das ist eine einzelne kleine EEPROM-Zelle, die wurde nach dem Programmieren gesetzt, sodass man den Verify-Modus, mit dem man die Software ausliest, nicht mehr benutzen kann. Und diese Security Fuse kann man wie jede EEPROM-Zelle mit UV-Licht löschen, und interessanterweise bei allen, außer den allerneuesten Prozessoren, wo einige wenige Hersteller wie Atmel zum Beispiel oder auch Microchip langsam anfangen, das Problem zu verstehen, sind diese Security Fuses weit außerhalb des EEPROM-Bereichs angeordnet. Das heißt, ich gebe einfach ein bisschen einen Tropfen schwarze Farbe, den ich mit einem Härchen verteile unter einem Stereomikroskop, auf den deutlich als regelmäßige Struktur erkennbaren E-Quadrat-Prom-Bereich, lege das Ganze 20 Minuten in den EEPROM-Löscher, strahle das mit UV-Licht und benutze danach den normalen Program Verify Commands, um den Prozessor aufzulösen. Das ist etwas, was bei Smartcard-Sicherheitsprozessoren nicht geht. Der erste Schritt, der im Prinzip bei jeder Chipkarte, die ich bislang gesehen habe, gemacht würde, ist, dass diese Security Fuse durch eine Metallsicherung ersetzt wird, die man nicht mehr mit UV-Licht löschen kann. Das ist ein kurzer Überblick über einige anekdotische Fehler von Mikrocontrollern, die sich gelegentlich ausnutzen lassen. Bis vor etwa einem Jahr hatte der PIC16C84 einen Fehler. Da konnte man die Security Fuse von außen löschen, indem man sie gesetzt hat, aber indem man beim Setzen die Betriebsspannung auf die Programmierspannung minus einen Diodenabfall gesetzt hat. Wenn man sich die Physik von so einer EEPROM-Zelle anguckt, dann ist die Bedeutung, was ist eine 0 und was eine 1, hängt von Umgebungspotenzial ab. Wenn ich während des Schreibvorganges das Umgebungspotenzial durch Anheben der Stromversorgung erhöhe, dann kann ich eine 1 irgendwo hineinschreiben, was allerdings nach Abfall der Versorgungsspannung auf normale Verhältnisse plötzlich wieder wie eine 0 für den Gate-Transistor, der unter diesem Floating-Gate sitzt, aussieht. Und das probiert man 2-3 Mal, bis es funktioniert, und plötzlich kann man mit im Prinzip 30 Pfennig, man muss dann nur eine Diode in dem Programm an der richtigen Stelle einsetzen, diesen Chip auslesen. Dann gibt es andere Prozessoren, da kann man mit kurzen Spannungsabfällen ähnliche Sachen machen. Es gibt einige Smartcard-Controller, da kann man die Versorgungsspannung ein bisschen auf 4, irgendwas Volt absetzen, und plötzlich ist der Hardware-Zufallszahlen-Generator, der da drin ist, der produziert fast ausschließlich Einsen. Da kommt irgendwie alle 100 Bits mal 0 Bit wieder raus, und das erniedrigt natürlich die Entropie von Keys und von Challenge-Response-Nonce-Werten ganz erheblich in Bereichen, wo die kryptografische Sicherheit ernsthaft gefährdet ist. Die üblichen Standards, die man beim Programmieren einsetzen sollte, schreiben natürlich vor, dass solche Hardware-Zufallszahlengeneratoren vor Gebrauch ausführlich getestet werden sollen. Es gibt da diese Poker-Test und Zero-One-Run-Test und so weiter, wo einfach gewisse statistische Eigenschaften, die gute Zufallszahlengeneratoren haben sollten, überprüft werden. In der Praxis zeigt sich aber, dass Leute das ausgesprochen selten machen, denn die Anwendung funktioniert auch, wenn man diese Tests nicht macht. Und das ist dieses Spannungsverhältnis zwischen normalen Ingenieuren und Security-Ingenieuren. Normale Ingenieure sind ihr ganzes Leben lang darauf trainiert worden, Dinge so zu entwerfen, dass sie funktionieren. Was ein Security-Ingenieur allerdings lernen muss, ist, Dinge so zu entwerfen, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und das ist ein in der Praxis oft erstaunlich gegensätzlicher Denkansatz. Und deshalb, damit lassen sich eine ganze Menge von Schwächen, die man in existierenden Produkten finden, erklären. Wüsste ich jetzt keine nicht-invasive. Wir können das relativ zügig mit einer Microprobing Station auflösen. Das zeige ich später noch. Die generellen invasiven Techniken funktionieren bei allen diesen Prozessoren wunderbar. Aber die am Küchentisch einsetzbaren ist mir im Moment keine bekannt. Was nicht heißen soll, dass es keine gibt. Okay. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Mikroskopische. Nachdem man die Epoxidschicht entfernt hat, findet man auf heutigen modernen Prozessoren eine etwa 20 Mikrometer dicke Polyimid-Schicht. Das ist ein langkettiges, sehr resistentes Plastik, das im Prinzip den Chip bei der Fertigung und bei der Verpackung davor schützt, vor mechanischem Stress, vor Ion Migration, dass also irgendwelche Salze da rein diffundieren und irgendwelche elektrischen Eigenschaften ändern. Und unter dieser Polyimid-Schicht befindet sich eine etwa 1 Mikrometer oder dünnere Passivierungsschicht. Das ist in der Regel bei modernen Prozessoren sind das zwei Schichten. Zuerst oben eine Silizium-Nitrid-Schicht und drunter eine Silizium-Oxid-Schicht, die nochmal zusätzliche elektrische Isolation bilden und eine chemisch sehr reine Umgebung schaffen. Das sind Isolatoren, wenn ich da mit einer Metallnadel drauf gehe, dann komme ich da nicht durch. Der praktikabelste Weg, hat sich herausgestellt, sind sogenannte Lasercutter, die durch ein Mikroskop durch auf eine rechteckige Fläche, die man mit etwa Mikrometer Auflösung genau einstellen kann, Laserlicht abfeuern. Modernere Laser kann man dann sogar umschalten zwischen Infrarot, Grün und Nah-UV-Licht. Und hier zeige ich ein paar so Fotos, was man mit diesen Lasern machen kann. Da sieht man also, in diesem Bild hier wurde zuerst mal großflächig die Polyimid-Schicht zerbrochen und abgedampft. Hier ist auch so ein Fenster, da ist die Polyimid-Schicht entfernt worden. Anschließend sieht man hier jetzt eine Reihe von parallelen Busleitungen und da sieht man ein bisschen sowas Gelbliches drüber, das ist noch die Passivierungsschicht und hier sieht man jetzt kleine Fenster, die aufgemacht wurden, da ist die Passivierungsschicht nur ganz gezielt über diese einzelnen Busleitung entfernt worden. Das ist hier bei 3 Bussen gemacht. Wenn man etwas zu lange drauf hält, dann verdampft man auch das Aluminium der Busleitung. So eine Leitung ist nur ein Mikrometer dick, das ist also alles wesentlich feiner als ein menschliches Haar. Da muss man sehr sorgfältig dosieren, aber man sieht, man kann mit dem Laser die Schaltung ändern, dadurch, dass man Leitungen auftrennt. Und wenn an solche Möglichkeiten beim Schaltungsentwurf nicht gedacht wurde, dann kann man eine ganze Reihe von Sicherheitsmechanismen einfach dadurch außer Kraft setzen, dass man die entsprechende Stromversorgung für den Sicherheitsmechanismus zum Beispiel verdampft. Man kann, allerdings ist das mit Lasern dann schon an der Grenze des Machbaren und bei modernen Fertigungstechnologien, wenn man so im Bereich halbe Mikrometer Designgrößen kommt, nicht mehr ganz so praktikabel, aber bei älteren Chips kann man sogar durch Metallleitungen durch noch Löcher bohren und dann tiefere Strukturen sichtbar machen, an die man dann auch proben kann. Allerdings gibt es dafür inzwischen etwas leistungsvollere Techniken. Wenn ich also meinen Zugang zu der Oberfläche geschafft habe, was ich dann als nächstes benutze, ist eine sogenannte Microprobing Workstation. Die kann man sich für einige 10.000 Mark kaufen. Die kann man in Teilen auch selber bauen. Was man im Wesentlichen braucht, ist ein spezielles Mikroskop, das ist zum Beispiel ein Mitutuyo FS60 auf diesem Foto hier. Das sind Mikroskope, die haben einen großen Arbeitsabstand zwischen der untersten Linse vom Okular und dem eigentlichen Objekt. Und vergrößern bis zu etwa 500.000-fach. Und dann habe ich diese Prober, das sind Halterungen für einen Stahlarm. Das sind hier mehrere Schlitten und Mikrometerschrauben. Mit diesen Mikrometerschrauben kann ich in XYZ-Richtung ganz fein eine kleine Stahlnadel buxieren. Diese Nadel befindet sich hier an der Spitze dieses Stahlarms und an der Spitze dieser Stahlnadel befindet sich ein kleines Wolframhärchen. Und diese Wolframhärchen kann man für relativ wenig Geld bei Spezialfirmen kaufen. In Florida ist, denke ich, der weltführende Hersteller für diese Dinger. Und die gibt es bis runter zu etwa einem Mikrometer Dicke. Und wenn man sich mit Chip-Designer unterhält, die solche Sachen natürlich auch benutzen, um ihre Chips zu testen, dann sagen die, ja, das ist völlig unmöglich, wenn man die außerhalb von irgendwelchen speziellen großen 10x10 mikrosen Bonding-Pads einsetzt oder Probing-Pads einsetzt. Denn was die Chip-Designer normalerweise traditionell machen, ist, die nehmen zum Testen, zum Fehlersuchen ihrer Chips die Wafer aus der Produktion, als die Passivierungs- und Polyimid-Schicht noch nicht drauf ist. Dann gehen die mit dieser klobigen Wolfram-Nadel, zum Teil haben die dann auch noch nicht diese modernen, feinen Nadeln, sondern wirklich mit der rigiden Spitze der Stahlnadel auf die Busleitungen drauf. Und die rutschen natürlich recht leicht ab und erzeugen hier Kurzschlüsse. Ihr müsst euch mal vorstellen, ein einzelner Mikrometer, also ein Tausendstel Millimeter, ist eine sehr kleine Distanz. Und wenn ihr eine feine Vibration habt oder einfach sich nur die Raumtemperatur um 1-2 Grad ändert und sich entsprechend dieses Metall ein bisschen ausdehnt, dann rutscht das sofort um einige Mikrometer weg. Was allerdings der Angreifer mit dem Laser wesentlich eleganter machen kann, der schießt sich hier so einen Krater rein und hat hier eine ein elastisches Wolframhärchen. Und das Wolframhärchen, dieses elastische Härchen nimmt natürlich jetzt einiges von diesen Vibrationen und Temperaturschwankungen auf. Und dieses Loch in der Passivierungs- und Polyimid-Schicht stabilisiert diese Cat-Whisker-Spitze. Und damit kann man auch mit mehreren Nadeln relativ mühelos mit etwas Übung die Busleitungen gleichzeitig abhören. Das ist ein normales Lichtmikroskop, ja. Das reicht in etwa. Die derzeitigen Smartcard-Chips, die du findest, haben Designgrößen von etwa einem Mikrometer. Die teureren Technologien, wie zum Beispiel Pentium-Prozessor und so weiter, wo man auf Viertel-Mikron-Technologien runtergeht, haben meines Wissens noch keinen Einzug in Smartcard-Chip-Bereich gefunden. Dort wird es dann etwas eng mit Licht, denn dann sind plötzlich die Dicken der Busleitungen und die Abstände zwischen den Busleitungen in der Größenordnung der Wellenlänge des Lichts. Und dann sieht das alles plötzlich sehr tiefpassgefiltert aus, wenn man sich das anguckt. Und außerdem sind dann die Leitungen wesentlich dünner als die Härchen, mit denen man drauf geht. Ja, hier noch kurz ein Foto, wie sowas in einem real existierenden Labor aussieht. Das ist also wieder zwei so Prober. Hier sieht man so einen selbstgebauten Tisch. Das ist also von einer Firma produziert, die sich normalerweise eher auf Grabsteine spezialisiert. Und da spart man dann einige Zehntausende, die man sonst an Karl Suss oder andere Hersteller bezahlen würde. Hier oben seht ihr so einen Laser aufmontiert. Der Laser ist in das Loch an dem Mikroskop montiert, an das man normalerweise auch eine Videokamera oder eine Fotokamera anschließen kann. Und dieses blaue Objektiv von Mitutuyo, das ist ein spezielles Quarzglas-Objektiv, da kann man sogar mit UV-Licht durchschießen. Und das ist in dem Fall ein Laser, mit dem man auch UV-Licht erzeugen kann. Das ist so eine Bonding-Workstation, wie man sie in vielen Halbleiterlabors auch in vielen Uni-Instituten und so weiter findet. Damit kann man einen Chip, den man irgendwo ausgebaut hat, in eine Testpackung setzen und dann mit kleinen Goldhärchen wieder mit den Pins von dem Chip verbinden. Die nächst leistungsfähigere Technik und Sowas bekommt man ab etwa $400,000. Das ist ein älteres Foto. Die Anlagen sehen inzwischen wesentlich kleiner und kompakter aus. Der ganze Kasten hier ist bei neueren Anlagen von FEI zum Beispiel durch eine Windows NT Workstation ersetzt worden und auch diese Vacuum Chambers sind viel, viel kleiner. Das ist eine sogenannte Focused Ion Beam Workstation. Das ist ein Gerät im Grundaufbau sehr ähnlich einem Elektronenrastermikroskop. Man hat hier eine Beschleunigungsstrecke, man verwendet und in diesem Teilchenbeschleuniger hat man eine Vakuumkammer. Da sitzt hier unten der Chip drin, den man testen will. Und der Hauptunterschied zum Elektronenmikroskop ist, man verwendet nicht eine Glühkathode als Quelle, sondern man verwendet eine Flüssigmetallelektrode, in der Regel Gallium, denn Gallium kann man bei Zimmertemperatur schon flüssig kriegen. Und man beschleunigt mit in der Regel etwa 30 Kilovolt Gallium-Ionen in einen Strahl, der größenordnungsmäßig 5 bis 10 Nanometer dick ist. Und mit diesem Strahl kann man jetzt eine ganze Menge machen. Man kann zunächst mal Fotos von etwa diesen Qualitäten von Chipstrukturen machen, wenn man ganz schwache Beam Currents hat. Allerdings ätzt dieser Galliumstrom kontinuierlich Material weg. Dieses Material setzt sich aber relativ schnell wieder an der Chipstruktur an. Wenn man richtig schnell wegätzen will und mit 5 bis 10 Nanometer Auflösung da Strukturen entfernen will, dann initiiert man mit einer feinen Metallnadel, die auf etwa 100 Mikrometer nah an den Auftreffpunkt des Galliumstrahls gebracht wird, ein Gas, Jod ist zum Beispiel ein sehr populäres Gas, und dieses Jodgas sorgt dafür, dass die von den Galliumionen rausgeschlagenen Atome in irgendeine flüchtige Form überführt werden, die gasförmig bleibt und die man dann abpumpen kann. Und damit kann man relativ zügig in wenigen Sekunden Leitungen durchtrennen, durch Leitungen hindurch irgendwelche Löcher bohren, um tiefere Leitungen sichtbar zu machen. Man kann damit Passivierungsschichten entfernen. Man kann auch andere Gase über diese feinen Metallnadeln an den Auftreffpunkt initiieren. Es gibt metalloorganische Verbindungen, also irgendein Platinmolekül, wo ein Haufen Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoffzeug dran hängt. Und diese Verbindungen lagern sich auf der Chip-Oberfläche ab. Und wenn ich da jetzt mit meinen Gallium-Ionen reinschieße, dann brechen diese Verbindungen auf. Der organische Teil verdampft und wird abgepumpt und das Platin bleibt liegen. Und da kann ich mikrometerdicke und mit auch im Bereich 10 Nanometer Präzision Platinschichten auf dem Chip ablagern. Da kann ich also neue Verbindungen herstellen. Das ist also dann das Äquivalent vom Lötkolben, wenn man auf einem Chip selbst rummanipulieren will. Hier seht ihr ein Foto, wo solche Manipulationen durchgeführt wurden. Da sieht man, diese beiden Leitungen hier sind aus Versehen beim Chip-Design vertauscht worden. Also hat man den Chip an eine Firma geschickt, die solche Sachen macht. Dann nimmt man Mikroskopaufnahme und mit einem Filzstift zeichnet man ein, was man korrigiert haben will, und das kriegt man dann 2 Tage später und 300-400 Mark ärmer wieder zurück. Da wurden hier 2 Leitungen aufgetrennt und anschließend wurden hier, hier, hier und hier kleine Löcher in die Passivierungsschicht gemacht, um das Metall freizulegen, und anschließend deponiert man hier Platin auf der Oberfläche und der Chip funktioniert dann astrein. Der Chip ist nicht unbedingt mehr in dem Zustand, den man ihn verkaufen würde, denn es ist keine Passivierung mehr da. Der Chip hat nicht die üblichen Haltbarkeiten und so weiter, aber er funktioniert mühelos noch über viele Monate hinweg in Laborumgebungen. Was macht man mit solchen Möglichkeiten? Ziel der Übung ist im Prinzip, das EEPROM auszulesen, und ein Ansatz ist einfach nur, den Prozessor zu beobachten. Allerdings kann es sein, dass man nicht in der Lage ist, den Prozessor so zu betreiben, dass auf alle Daten, die einen interessieren, wirklich zugegriffen wird. Zum Beispiel, ein Angreifer möchte irgendwie ein Protokoll fälschen können, wenn sich eine Karte mit einem Bankautomaten unterhält. Allerdings stellt der Bankautomat sicher, dass die Karte benutzt ihren Bankautomaten-Key, greift auf den im Speicher nur zu, falls sie zuvor durch ein Authentisierungsprotokoll sichergestellt hat, dass sie sich wirklich physikalisch in einem echten Bankautomaten befindet. Dass sie sich also mit einem Bankautomaten unterhält, und das sind Shutter und Videokameras und andere Dinge, die es ein bisschen unbequem machen, dass man in Echtzeit Daten vom Bankautomaten über irgendwie eine Mobilfunkstrecke oder so ins heimische Microprobing-Labor überträgt. Wenn man also an die Daten nur durch passives Zuhören an den Datenbussen nicht rankommt, und passives Zuhören, normalerweise, man muss nicht alle Leitungen gleichzeitig belauschen. Es reicht, wenn man da irgendwie so mit 3-4 Nadeln ein paar Leitungen sich anguckt und das aufzeichnet, und dann macht man das mehrfach. Wenn der Prozessor sich streng deterministisch verhält, dann kriegt man immer die gleichen Traces, die man dann mit einer kleinen Software aus dem Logic Analyzer Output schnell wieder rekombinieren kann. Wenn der Prozessor ein bisschen unvorhersehbar rumspringt, dann lässt man die Subsets von Probing Points, die man hat, überlappen, und dann sehe ich, ob der letzte Lauf vorher ähnlich ist wie der nächste. Wenn ich an alle Daten ran will, dann muss ich irgendwie einen Adressbuszähler mir besorgen, der mir systematisch den kompletten EEPROM ausliest. Was nicht so praktikabel ist, ist irgendwie mit Elektronenmikroskopen oder so direkt jede einzelne EEPROM-Zelle auszulesen. Da haben sich die Hersteller viele Gedanken gemacht, und auch sehr erfolgreich, dass man direkt aus der EEPROM-Zelle nicht so ohne weiteres die Daten auslesen kann. Aber das muss man auch nicht, denn das EEPROM hat ja wunderbare Ausleseverstärker, die Zugriff auf jede Speicherstelle bieten. Und der eigentlich schwache Angriffspunkt bei Sicherheitsprozessoren sind die Busleitungen. Und was ich machen kann, ist, irgendwelche existierende Hardware durch ein paar Schüsse mit Laseraufrennung oder Ionenstrahlauftrennung und Neuverbindung an die richtige Stelle so umzufunktionieren, dass der Program Counter mir kontinuierlich, also man setzt im Prinzip große Teile des Prozessors außer Funktion, macht das da etwas Neurochirurgie. Das ist zum Beispiel eine Vorgehensweise, indem man im Instruction Decoder an die richtige Stelle hinschießt und dann führt er nichts mehr aus. Oder indem man Zugriffsleitungen zum Program Counter so manipuliert, dass nur noch dass der Program Counter kontinuierlich inkrementiert. Es ist ein anderer Weg. Es gibt, wenn man sich Schaltdiagramme von Prozessoren anguckt, dann findet man mühelos 20, 30 Punkte, wo man hinschießen kann und mit geringen Modifikationen den. Ich habe sie bekommen im Rahmen von Security Consulting. Ich habe Chip-Designern erzählt, guck mal, ich schieße euch hier und hier und hier in, und dann fangen sie an zu grübeln, okay, wie bauen wir die Schaltung um, dass es nicht mehr so einfach geht. Es gibt eine Reihe von Techniken, aber möchte ich nicht allzu viel dazu sagen, wie man erraten kann, wo man hinschießt. Man kann da also so probeweise irgendwo hinschießen und dann gucken, was sich verändert, aber habe ich einigen Leuten versprochen, nicht allzu viel dazu zu erzählen, das wird zu praxisrelevant. Gehen wir über zu den nicht invasiven Techniken, Power Analysis. Was man da macht, der übliche Versuchsaufbau sieht in etwa so aus, mal ich vielleicht kurz auf die Folie. Man hat also hier die Chipkartenkontakte, und das ist üblicherweise, wenn man von oben drauf guckt, der VCC, den schließt man am plus 5 Volt an. Und das hier ist der Ground, und den schickt man durch einen Widerstand. Irgendwas Kleines, so größenordnungsmäßig 10, 20 Ohm oder so. Und hier parallel dazu schließt man jetzt einen Hochgeschwindigkeits... Oha. Das ist ein Permanent Marker, den mache ich lieber ganz schnell weg. Schließt man einen Speicher-Oszill oder einen Analog-Digital-Converter an, und das geht dann in irgendein DSP-System, das das aufzeichnet. Und so guckt man sich bei jedem Taktzyklus an, da kann eventuell noch ein, hier kann irgendwo ein Integrierglied drin sein, der den Stromverbrauch aufintegriert pro Taktzyklus. Und was im Prinzip in so einer Karte passiert ist, man hat so ein Gate, hinter dem Gate hängt irgendeine Load dran und diese Load hat irgendeine Kapazität. Und wenn das Gate umschaltet, also von einer 1 auf eine 0 oder eine 0 auf eine 1, dann verbraucht das Gate Strom, weil die Load, die dahinter steht, umgeladen muss. Falls das Gate auf dem gleichen Zustand bleibt, fließt kein Strom, da die Kapazität des Verbrauchers ja bereits auf dem entsprechenden Level ist. Das heißt, der Stromverbrauch ist nichts anderes als die Summe aller digitalen Inputs in der Schaltung, die im letzten Taktzyklus von 1 auf 0 gesprungen sind, minus die von 0 auf 1 gesprungen sind. Nee, das ist falsch. Die Summe von beiden zusammen, sowohl wenn ich von 1 auf 0 springe, als auch wenn ich von 0 auf 1 springe, brauche ich Strom zu bleiben. Und wenn man sich dann so Diagramme anguckt, zum Beispiel ich habe irgendeine Load Instruction in irgendeinem Prozessor, dann habe ich verschiedene so Kurven, wenn ich verschiedene Datenwerte habe, und das ist zum Beispiel das Hamming-Gewicht der Daten, die gerade übertragen werden. Also das hier ist, wenn eine 0 drinnen ist, das ist, wenn eine 1 drinnen ist, das ist, wenn eine 3 drinnen ist, das ist, wenn eine 7 drin ist. Kann man so kleine Testschleifen machen und sich das auf dem Oszilloskop mal angucken. Und größenordnungsmäßig so ein Abstand, das ist so in etwa 7 Millivolt. Also das ist nichts, wo man besonders empfindliche Messverstärker bräuchte oder so, sondern normale Speicheroszilloskope sind dazu eigentlich tauglich. Und jetzt muss man sich angucken, wenn ich zum Beispiel Kryptoalgorithmen wie ein DES habe, ich gehe mal davon aus, dass einige von Ihnen wissen, wie der funktioniert, da ist so ein Key Scheduling drin, da werden Bits, im Key Scheduling hat man so 23 Bit-Register, die rotieren beide. Und bei jedem Taktzyklus werden da ein oder zwei Bit weiter rotiert. Und wenn ich jetzt von den Schlüsseln, die das Hamming-Gewicht in allen möglichen Rotationszuständen sehe und auch noch, wenn die als Subkeys verwendet werden, immer wieder Ausschnitte aus den Schlüsseln sehe, mache ich ein riesengroßes lineares Gleichungssystem, schreibe rein, welche Hamming-Gewichte sind an welcher Stelle aufgetreten, löst das Ganze, ist ein hochgradig überbestimmtes Gleichungssystem, also auch wenn da ein bisschen Rauschen drinnen ist, da habe ich immer noch mehr als genug Informationssicherheit, und lese einfach die Schlüssel aus. Und das ist etwas, was man machen kann in einem trojanischen Terminal. Also zum Beispiel, ihr habt irgendeine digitale Unterschriftskarte und ihr geht da ganz unschuldig an irgendeine dubiose Tankstelle oder sowas hin und ihr steckt die rein und ihr unterschreibt da einen Scheck, dadurch, dass ihr diese Karte reingesteckt habt. Gibt es natürlich einige übliche Protokollangriffe, wenn ihr die Karte reinsteckt. Ihr unterschreibt zwar irgendwas, aber ihr wisst gar nicht, was ihr unterschreibt, da die Karte kein vertrauenswürdiges Display hat, sondern ihr vertraut dem Display des Anzeigegeräts. Aber es ist noch viel schlimmer, wenn diese nicht-invasiven Angriffe erfolgreich sind und wenn in diesem Kartenterminal noch ein DSP und ein Speicher-OSC-Einschubkarte und so weiter drin sind und passende Software, dann zieht euch eventuell dieses Kartenterminal innerhalb von wenigen Sekunden die Secret Keys raus. Und dann kann der Besitzer dieses trojanischen Terminals beliebig mit euren Secret Keys unterschreiben, wenn das ein asymmetrisches Kryptosystem ist. Und das ist eine ernsthafte Gefahr, und es ist im Moment ein sehr interessantes und aktives Forschungsziel. Wie entwickelt man Rechnerarchitekturen für Prozessoren, die gegen derartige Angriffe immun sind? Kann ich das auf Hardware-Ebene machen? Kann ich das auf Software-Ebene machen? Kann ich Kryptoalgorithmen dagegen resistent machen, sodass die Hamming-Gewichte der einzelnen Datenworte, die bei der Datenverarbeitung auftreten, nicht mehr so besonders relevant sind? Weitere Angriffstechnik im nicht-invasiven Bereich sind Glitch-Attacks. Das ließe sich durch sorgfältiges Filtern der Clock-Leitung relativ leicht beheben, zumindest die Clock-Glitches. Erfahrung zeigt aber, dass die wenigsten Hersteller das wirklich sorgfältig gemacht haben. Wenn man zeitlang rumfummelt, findet man häufig Glitch-Formen, die dann doch funktionieren. Die Prozessoren sollten eigentlich sogenannte Environmental Sensors haben. Das sind Sensoren, die stellen fest, ob sich der Chip außerhalb seiner spezifizierten Betriebsbedingungen befindet. Das sind zum Beispiel High-Frequency-Sensoren, Low-Frequency-Sensoren in der Clock-Leitung drinnen. Die reagieren aber oft erst, weil es einfach ein naive Tief- oder Hochpassfilter sind, wenn das über mehrere Clock-Zyklen hinweg die Versorgung angehoben wurde. Wenn man aber nur einen einzigen, den Abstand zwischen zwei Hochflanken oder zwischen einer fallenden und einer steigenden oder der inversen dazu Flankenkombination verringert, dann entgeht das oft diesen Sensoren. Und was dann passiert ist, dass irgendwelche Input-Gates einfach ihren vorherigen Wert behalten. Denn das Fehlermodell ist, ich habe hier ein Output, das sind also zwei MOSFETs, die den Ausgang entweder mit High oder Low verbinden können. Und da habe ich jetzt so ein Verzögerungsglied drin. Das sind einfach die parasitären Widerstände und Kapazitäten der langen Busleitungen. Insbesondere Busleitungen sind sehr groß und sehr lang und haben hohe Widerstände und hohe Kapazitäten. Und wenn hier der nächste Taktimpuls schnell genug wiederkommt, dann behält er einfach seinen alten Wert und geht nicht auf den neuen über. Und die einfachste Sache, die man damit machen kann, ist, Instruktionen zu überspringen. Weiteres Fehlermodell ist natürlich, dass die Anzahl der Gates, die von einem Ausgangsflipflop zu einem Eingangsflipflop, das im nächsten Taktzyklus einen Wert erhalten sollte, unterschiedlich lang sind. Und so kann man erreichen, dass manche Signalstrecken ihren Wert erhalten, allerdings längere Signalstrecken ihren Wert nicht mehr erhalten. Eine mögliche Art und Weise, wie man diese Angriffe ausnutzen kann, ist... Zeit habe ich noch 5 Minuten, mich dann abbrechen, um noch Fragen zuzulassen. Das ist eine einfache Schleife, die gibt mir einfach ein Datenpaket aus. Ich habe irgendwo im RAM oder im EEPROM zum Beispiel dieses Answer-to-Reset-Paket, das sind so größenordnungsmäßig 15, 20, 30 Bytes, die müssen gleich am Anfang nach einem Reset ausgegeben werden und das ist irgendwann eine kleine Schleife und die hat Variablen mit der Startadresse, mit der Startlänge und da gibt es jetzt zwei kritische Befehle. Wenn die Länge der noch nicht gesendeten Bytes auf 0 ist, dann springen wir raus und hier erniedrigen wir die Länge. Wenn ich jetzt regelmäßig schaffe, durch so einen Clock-Signal-Glitch dafür zu sorgen, dass entweder dieser Accumulator-Decrement oder dieser bedingte Sprung nicht ausgeführt werden, sondern irgendwas anderes dafür ausgeführt werden. Irgendein harmloser Ein-Byte-Befehl, der durch die Schwankungen der Versorgungsspannung oder im Clock-Signal fehlerhaft ausgelesen wurde oder fehlerhaft dekodiert wurde, dann läuft mir diese Schleife länger als eigentlich nötig. Und dann liest die mir den ganzen Adressraum im besten Fall durch. Eventuell muss man das mehrfach, eventuell sehr oft versuchen, aber man hat ja PCs, die machen sowas automatisch und die probieren das ein paar hunderttausend Mal, während man schlafen geht oder aus den Ferien wiederkommt und irgendwann hat man die ganzen Daten dann mal draußen. Das sind also ein Beispiel für die Glitch-Attacks. Anderes Beispiel ist, man hat irgendwo Krypto-Algorithmus läuft ab, da wird irgendwas rumgerechnet, irgendwelche Hash-Werte ausgerechnet. Am Schluss ist ein einziger bedingter Sprung, der springt irgendwo hin, falls man das falsche Passwort eingegeben hat oder die Challenge-Response fehlgeschlagen ist. Und wenn das dumm programmiert ist, dann springt der raus in eine Fehlermeldung und läuft durch in den Code, der dann Zugriff zu irgendwelchen interessanten Daten gibt. Und wenn ich diesen bedingten Sprung durch irgendwas anderes ersetzen kann, dann läuft der mir durch, egal was ich als Passwort oder als Response eingegeben habe. Es gibt noch ein paar andere Angriffstechniken neben denen, die ich gesagt habe. Also es gibt diese Automatic Layout Reconstruction, es gibt elektrooptische Sampling-Techniken, man kann Chips in Epoxy-Harz Gesicht nach unten einbetten, man kann die Rückseite abfallen. Okay, ich muss Schluss machen und von der Rückseite mit Elektronenstrahl rankommen. Und ja, okay, dann breche ich an dieser Stelle ab. Gibt es noch Fragen im Saal? Ansonsten laufe ich auch noch die nächsten 3 Tage hier rum, könnten wir auch persönlich zu dem Thema noch ansprechen und ich werde noch einen weiteren Vortrag halten am Dienstag über kompromittierende Strahlung von PCs. Danke für die Aufmerksamkeit.